Heute früh werden wir uns bei unserer Betrachtung des Buches von Titus wieder Kapitel 2 zuwenden, insbesondere den Versen 4 und 5. Und hier gibt Paulus Titus Anweisungen für die jungen Frauen in der Gemeinde. Und wir wollen nicht vergessen, dass das ganze Kapitel uns Lehren über den Charakter einer gesunden Gemeinde vermittelt, das heißt eine Gemeinde, die ein gesundes Zeugnis vor der Welt ablegen und evangelistischen Einfluss haben wird. Damit eine Gemeinde solch einen Einfluss ausüben kann und haben kann, müssen Gemeindemitglieder sich gottesfürchtig verhalten. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, dass er in Vers 5 sagt, diese Anweisungen dienen dazu, dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und in Vers 8, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch zu sagen kann. Und dann in Vers 10, damit wir der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Denn wie wir in Vers 11 lesen, ist die Gnade Gottes erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Wenn die heilbringende Gnade Christi alle Menschen erreichen soll, wird dies vom Charakter der Gemeinde abhängen. Wenn wir das Wort Gottes in Ehren halten und auch die Kritiker zum Schweigen bringen wollen und durch unser verwandeltes Leben unter Beweis stellen, dass Gott ein errettender Gott ist, dann wird das Evangelium in der Tat eine sehr starke Wirkung haben. Es geht hier darum, wie wir in der Gemeinde leben, und es geht um die evangelistischen Implikationen dieser Lebensweise. Und als Paulus diese Anweisung erteilt, beginnt er in Vers 1 damit, dass er sagt, Menschen müssen in gesunder Lehre unterwiesen werden. Und dann beginnt er in Vers 2 bis über die Hälfte des Kapitels hinaus und sagt, nachdem die Gemeinde eine Grundlage solider Lehre erhalten hat, soll sie wie folgt leben. Die älteren Männer in Vers 2 erhalten Vorschriften, wie ein gottesfürchtiges Leben aussehen soll. So auch die älteren Frauen in Vers 3 und dann in Versen 4 und 5 die jüngeren Frauen, in den Versen 6 bis 8 die jungen Männer. Und in Vers 9 diskutiert er dann die Tugend derjenigen, die Sklaven, Diener oder Angestellte Angestellte in der Welt sind. Wir lernen hier also, dass evangelistischer Einfluss die Effektivität der Gemeinde und wie sie die Welt erreicht im Zusammenhang mit ihrer Lebensweise steht. Und diese wird hier sehr genau beschrieben. Ältere Männer sollen laut Vers 2 nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe und in der Geduld sein. Ältere Frauen sollen sich so verhalten, wie es Heiligen geziemt, nicht verleumderisch sein. Sie sollen nicht vielem Weingenuss ergeben sein, sondern das Gute lehren. Und jetzt kommen wir eben zu dieser nächsten Kategorie, und das sind die jüngeren Frauen in Versen 4 und 5. Und wir lesen, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gott hat eine großartige und eine wunderbare Bestimmung für Frauen. Es ist eine Bestimmung, die erfüllen wird, wozu Frauen geschaffen wurden, durch die ihre Einzigartigkeit maximiert wird, die sie zu einem Segen für die Welt machen wird und die Erfüllung in ihr eigenes Leben bringen und Gott verherrlichen wird. Und diese Bestimmung wird kurz in diesen beiden Versen dargestellt. Die Anweisung dort ist Gottes Bestimmung für die Frauen in der Gemeinde, damit die Gemeinde ein überzeugendes Zeugnis ablegen und Gott verherrlicht wird und sein Wort in Ehre gehalten werden kann. Nun, es gab Zeiten in der Menschheitsgeschichte, wo der Glaube an diesen spezifischen Abschnitt aus der Schrift weit verbreitet war. Ja, es gab sogar in der Kultur, wo diese Dinge keine Reaktion provoziert hätten. Es wäre einfach die akzeptierte Norm für die Gesellschaft gewesen. Aber wir befinden uns weder in einer solchen Zeit noch an so einem Ort. In unserer Kultur ist das, was den jungen Frauen in diesen Versen gesagt wird, das genaue Gegenteil dessen, was jungen Frauen heutzutage beigebracht wird. Junge Frauen heutzutage bringt man bei, zu lieben, wen sie wollen, ihre Kinder jemand anders zu überlassen, sich keine Sorge darüber zu machen, vernünftig zu sein und zu tun, wonach ihnen der Sinn steht. Das wird ihnen beigebracht. Macht euch keine Sorgen, ihr jungen Frauen. Tut nur, was ihr wollt, wozu ihr Lust habt. Ihr braucht nicht rein sein. Erfüllt einfach euer physisches Verlangen und eure Begierde. Das wird heute gelehrt, oder? Arbeitet nicht zu Hause, arbeitet außerhalb. Sorgt euch nicht darum, gütig zu sein. Tut, was ihr wollt. Ergreift einen Platz an der Sonne. Kümmert euch um euch selbst, nicht um jemand anders. Und vor allen Dingen, ordnet euch in keinem Fall euren Männern unter. Nun, wenn das in die Gemeinde gelangt, wird dadurch das Wort Gottes entehrt. Denn sogar ein Ungläubiger kann diese Verse lesen. Der ungebildetste Ungläubige kann lesen, dass das Wort Gottes besagt, junge Frauen sollen ihre Ehemänner lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich und gütig sein und auch sich ihren Männern unterordnen. Wenn er die Bibel lesen und die Gemeinde betrachten kann, kann er einen ganz einfachen Schluss ziehen, nämlich, ihr Christen sagt, ihr glaubt an die Bibel, aber warum leben eure Frauen nicht so, wie es dort steht? Und genau das bringt die Schrift in Verruf. Zu sagen, wir bejahen die Schrift, aber wir leben doch letztlich, wie es uns gefällt. Oder noch schlimmer, wir leben, wie die Kultur es uns diktiert. Die von Satan, dem Fürsten, der in der Luft herrscht, kontrolliert wird. Diejenigen in der christlichen Gemeinde, die Probleme mit diesem Text haben, werden unausweichlich zu Galater Kapitel 3, Vers 28 zurückkommen und sagen, aber in Christus, da ist doch weder Mann noch Frau. In Christus sind wir frei. Ja, das habe ich schon sehr oft gehört. Aber christliche Frauen, gläubige Frauen dürfen niemals denken, dass ihre Gleichberechtigung vor Gott auf geistlicher Ebene und ihre Gleichberechtigung in der Errettung oder Gleichstellung in der Errettung und Heiligung und ihre große Freiheit in Christus irgendwie die von Gott geschaffene und geistliche Ordnung abgelöst hat. Das hat sie nie. Das ist nie geschehen. Hier werden junge Frauen in der Gemeinde angesprochen, weil junge Frauen immer schon dazu tendierten, die Spuren ihrer Verantwortung von sich zu stoßen, wie jeder Mensch das tun würde. Und ihr erinnert euch in 1. Mose Kapitel 3, als Gott Eva verfluchte. Ein Teil des Fluchs bestand darin, dass ihr Verlangen für ihren Mann sein würde. Und das Wort Verlangen bedeutet, das Verlangen zu bestimmen oder zu beherrschen. Ja, das ist nicht das physische Verlangen oder die Intimität des Verlangen. Das ist nicht gemeint, sondern das Verlangen zu beherrschen. Das ist ein Teil des Gefallenseins. Und der Mann würde in seiner Leiterschaft herrisch sein und dadurch entsteht der Kampf zwischen den Geschlechtern, der in Wirklichkeit nur durch die Macht des Heiligen Geistes in einer christlichen Ehe gelöst werden kann. Junge Frauen brauchen also Erinnerung daran, denn es gibt etwas im gefallenen Fleisch, das beherrschen und frei sein will und die Schranken einfach niederreißen will. Und es gibt definitiv etwas in der Welt, das gegen dieses Fleisch drückt. Wenn Frauen heutzutage zu hören bekommen, was ihnen durch die verlogene Philosophie Satans eingeflüstert wird. Aber junge Frauen brauchten schon immer Anleitung, ebenso wie auch junge Männer und auch ältere Frauen und ältere Männer. Und deshalb steht hier das Wort Gottes auf dem Spiel. Die Ehre der Schrift, die Herrlichkeit Gottes ist auf dem Spiel. Die Gegner des Evangeliums sollen doch zum Schweigen gebracht werden. Mit anderen Worten, dieser einfache Satz mit Geboten hat gewaltige Auswirkungen und weitreichende Konsequenzen für das Reich Gottes. Nun, wenn ihr Christus liebt, wenn ihr danach strebt, Gott zu ehren, wenn ihr das Wort erheben und preisen wollt, wenn ihr die Kritiker zum Schweigen bringen wollt, werdet ihr danach streben, diese Gebote, die wir gleich behandeln, zu befolgen. Wenn ihr jedoch tun wollt, was die Gesellschaft sagt, wenn ihr eure eigenen fleischlichen Begierden befriedigen wollt, werdet ihr sie nicht befolgen. Jesus sagte es deutlich in einer Zusammenfassung: Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Und hier an dieser Stelle sind einige seiner Gebote, die vom Heiligen Geist durch die Feder des Apostel Paulus uns gegeben worden sind. Eine gesunde Gemeinde mit gesunden Christen wird also ein Zeugnis in der Welt haben, weil die jungen Frauen der Gemeinde ihr Leben an dem ausrichten, was Gott gesagt hat. Ihr müsst also den Grund für all das verstehen. Und deshalb sind wir beim vorletzten Mal vor 14 Tagen schon in die Vergangenheit gegangen und haben uns dort die satanischen Verschwörungen der Frauenbewegung angeschaut. Wenn wir als Gemeinde weiterhin den satanischen Verschwörungen der Frauenbewegung zum Opfer fallen, erlauben wir Satan die Priorität und die Reinheit und die Integrität der Gemeinde zu zerstören. Wir erlauben Satan, das Wort Gottes von seiner erhabenen Stellung herunterzuziehen. Wir erlauben Satan, den Gegnern reichlich Grund zu geben und zu kritisieren. Und wir erlauben ihm, die Betrachtung Gottes als errettenden, verwandelnden Gott noch verworrener zu machen. Es ist also zum Wohl und Förderung des Reiches Gottes und der Evangelisierung, ja, zwingend erforderlich. Wir müssen darauf reagieren. Und wie wir bereits sagten, ist dies nur der dominanteste Aspekt in unserer Kultur. Und deshalb verbringen wir jetzt schon Teil 2 damit. Es muss auch gesagt werden, dass wir eine neue Generation von jungen Frauen haben, die von Anfang an zum Gegenteil des hier beschriebenen erzogen wurden. Sie wurden nicht von gottesfürchtigen Eltern erzogen. Sie sind jetzt die zweite Generation von Menschen unter dem Einfluss der Frauenbewegung beziehungsweise die Opfer der Ideologien von Marx, Engels und Bebel. Und deshalb geht das gegen den Strich von allem, was ihnen beigebracht worden ist. Gegen alles, mit dem sie in den Medien konfrontiert waren. Und das hat dann große Bedeutung. Und deshalb haben wir uns vor 14 Tagen die historischen Grundlagen des Feminismus angeschaut. Und wir wollen jetzt, bevor wir zu Vers 4 kommen, einen Moment zu Vers 3 gehen, denn dieser ist ganz offensichtlich mit Vers 4 verbunden. Einige der Pflichten der älteren Frauen, mit denen wir uns vor einigen Wochen befasst haben, wird am Ende der Liste in Vers 3 aufgeführt. Da heißt es das gute Lehren. Ältere Frauen haben die Aufgabe, das Gute zu lehren. Und das hier verwendete griechische Wort ist buchstäblich Lehrerinnen des Guten. Kalos didaskolous, die feminine Form, die weibliche Form. Lehrerin des Guten. Und gut ist dabei ein Wort, das ehrbar und vortrefflich erhaben bedeutet. Und der Gedanke, der sich hinter diesem Wort verbirgt, ist nicht irgendeine formelle Sache. Ja, dass jetzt die älteren Frauen Seminare abhalten sollen, dass sie jetzt CDs herstellen sollen oder irgendwelche offiziellen Kurse halten sollen. Das kann man wohl machen, aber das ist nicht der Gedanke. Es geht vielmehr darum, dass das Leben, das sie führen, zu einem Vorbild der Tugend für diese jungen Frauen wird. Darum geht es. Ältere Frauen, deren Kinder erwachsen und ausgezogen sind und die auf das Rentenalter zugehen, sollen nicht in der Gemeinde passiv sein. Als hätten sie überhaupt keine Verantwortung mehr. Das ist leider eine Tragödie, dass es zu oft geschieht. Im fortgeschrittenen Alter sind sie, die älteren Frauen, dafür verantwortlich, dass sie Lehrerin der nächsten Generation sind. Sie tun das, indem sie eine Mentorenrolle übernehmen, durch Jüngerschaft, durch ihr eigenes Vorbild, indem sie ein Beispiel für ein gottesfürchtiges Leben in Bezug auf Ehe, Familie und ihr gesamtes Zuhause, ihr Heim geben. Sie sollen also Lehrerin des Guten sein und leiten dabei in erster Linie junge Frauen an. Und das ist der Übergang zu Vers 4. Sie sollen also Lehrerin des Guten sein, damit sie die jungen Frauen anleiten mögen. Die Hauptverantwortung älterer Frauen sind also diese jüngeren Frauen. Ihre Kinder sind groß und aus dem Haus und hoffentlich haben sie auch eine gottesfürchtige Generation erziehen können. Das ist nicht immer der Fall, das wissen wir. Aber im Rahmen der Gemeinde sollen die älteren Frauen sich auf sehr informelle, persönliche Weise dem Vorbild jener Art von Gottesfürchtigkeit widmen, die nur eine Frau vorleben kann, um diese an die nächste Generation weiterzureichen. Sie sollen ihre Tugendhaftigkeit als Ehefrauen und Mütter, als demütige, liebevolle, geduldige, als gütige und großzügige Diener der nächsten Generation unter Beweis stellen. Und dieser Vers 4 beginnt mit dem Wort damit. Wir haben das schon ein paar Mal betrachtet. Ein Zweck wird hier ausgedrückt, ein Finalsatz, der den Zweck oder das Ergebnis beinhaltet, die jungen Frauen anzuleiten. Und das Wort anleiten ist ein sehr interessantes Wort. Der Stamm dieses Wortes Sophra wird in den gesamten Pastoralbriefen verwendet und ansonsten eigentlich kaum. Aber es erscheint in den Pastoralbriefen an einigen Stellen und hat unterschiedliche Endungen, die die Form des Wortes verändern. Und wir werden dem Wort mehrere Male heute Morgen in unserer Predigt begegnen. Aber die Form des Wortes, die nur an dieser Stelle mit dieser Verbendung so erscheint, sophronizo, bedeutet so viel wie trainieren und anzulernen. Es bedeutet zu trainieren oder anders ausgedrückt, jemanden Selbstbeherrschung beizubringen. Einige Wörterbücher übersetzen es als jemanden besonnen machen oder jemanden ausgeglichen machen, jemanden standhaft machen, jemanden Anleitung zu geben. Aber die beste Übersetzung ist, jemand in Selbstbeherrschung anzuleiten. Kapitel 1, Vers 8, Kapitel 2, 2 und sogar in Kapitel 2, 5 wird es in diesen Fällen als besonnen übersetzt. Aber es ist ein anderes Wort. Der Stamm ist derselbe, aber die Form des Wortes ist anders. Eine dieser Formen wird auch mit Disziplin übersetzt. In Titus 2, 12 wird es in der neuen Genfer Übersetzung mit verantwortungsbewusst übersetzt. In der Luther Übersetzung, in der alten mäßig und der revidierten maßvoll. Und wie wir später in 1. Timotheus 2 sehen werden, wird es dort als sittsam übersetzt. Darin enthalten ist der Gedanke, sittsam und keusch zu sein. Aber am besten können wir diesen Begriff verstehen, wenn wir ihn als Anleitung in der Kunst der Selbstbeherrschung uns vorstellen und Selbstbeherrschung zu lernen. In 1. Timotheus, Kapitel 2, 15, wird diese Form des Wortes sogar als Zucht, Elberfelder sagt, Sittsamkeit übersetzt. Die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen also in jener Selbstdisziplin unterweisen, die sie darin anleitet, ihre Pflicht zu erfüllen und die darin besteht, ihre Ehemänner und ihre Kinder zu lieben und so weiter. Ältere Frauen sind also in einem Trainingsprozess beteiligt. Eine Generation besonderer, disziplinierter, umsichtiger, weiser, sittsamer, beherrschter Frauen zu erziehen, die sich der Umsetzung von Gottes Willen verschrieben haben. Nun, das ist ohne Zweifel eine gewaltige Herausforderung. Die ist nicht so leicht zu bewerkstelligen. Ein Trainingsprozess beinhaltet eine Beziehung, eine fortwährende Beziehung und Verantwortung. Das beinhaltet Konfrontation und auch Bestätigung. Deshalb, die älteren Frauen, ihr tragt diese Verantwortung. Die älteren Frauen, die ihr nicht mehr die eigenen Kinder erzieht und nicht mehr für sie verantwortlich seid, ihr tragt jetzt die Verantwortung für die Unterweisung der jüngeren Frauen und seid verantwortlich für das Heranwachsen der nächsten Generation von Frauen. Nun lasst uns mal über das Konzept der jungen Frauen sprechen. Was ist jung? Das wird einige erfreuen, wenn ihr hört, was die Bibel als jung versteht. Im Allgemeinen gesprochen bezieht es sich auf Frauen, die im gebärfähigen Alter sind oder Frauen, die noch Kinder großziehen. Wir würden sagen, dass es sich im Allgemeinen auf eine Kategorie von Frauen vor Eintritt der Wechseljahre handelt. Frauen, die noch Kinder bekommen können. Und 1. Timotheus 5 ist hilfreich, um das besser zu verstehen. Man kann aber sogar noch dazu hinzufügen, die gebärfähig sind und noch Kinder aufziehen. Wenn ihr also darüber nachdenkt, ihr könntet bis gut in die Mitte 40er Kinder empfangen und die nächsten 15 Jahre plus werdet ihr eure Kinder erziehen. Damit liegt die Obergrenze für die Verantwortung für das Kinderbekommen und die Kindererziehung vielleicht bei 60. Wenn ihr noch mit 46 oder 47 Kinder bekommt, und vergesst nicht, früher gab es nicht die gleichen Verhütungsmittel wie heute und den Menschen war die Geburt von Kindern auch sehr wichtig, ganz anders als es unserer heutigen Gesellschaft ist. Ja, wir haben uns mehr mit dem Gedanken der Reduzierung der Bevölkerung beschäftigt und deshalb haben wir kaum Nachwuchs. Damals hatten die Menschen Kinder und bekamen weiterhin viele Kinder. Das Zuhause war der Mittelpunkt des Lebens und sie bekamen in der Regel bis Mitte 40 Kinder und zogen dann, wenn sie knapp 60 Jahre waren, immer noch ihre eigenen Kinder groß. Und das entspricht dem, was wir in 1. Timotheus sehen. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 9. Ihr könnt gerne mal dorthin gehen. Und hier werden wir einen Moment auch verweilen. Die frühe Gemeinde hatte eine Reihe von geistlichen Aufgaben, die offiziell zugeteilt wurden. Da waren zunächst mal die Ältesten, die wir auch als Pastoren und ja als Aufseher, dieses ist uns bekannt. Dann hatten sie Diakone, sowohl männliche als auch weibliche, die der Gemeinde dienten. Aber zusätzlich gab es offensichtlich eine Art von offizieller Gruppe von frommen Witwen, die in der Gemeinde dienten. Und die Gemeinde hat diese Witwen unter bestimmten Umständen unterstützt, um ihre Bedürfnisse zu stillen, falls ihre Ehemänner ihnen keine Mittel hinterlassen hatten und ihre Familien und andere Frauen sie nicht unterstützen konnten. All das soll laut 1. Korinther 5 geschehen. Mit anderen Worten, wenn eine Frau verwitwet war, sollten die anderen Männer in ihrer Familie oder der erweiterten Familie, das heißt Söhne, Onkel, Brüder und Vetter oder wer auch immer, sie unterstützen. Und wenn sie keine Männer hatten oder wenn sie dann keine hatte, die das tun konnten, dann sollten andere Frauen sie unterstützen. Und all das wird genau in diesem Kapitel beschrieben. Und wenn es weder andere Männer noch andere Frauen gab, die das tun konnten, dann würde die Gemeinde sich um sie kümmern. Für einige dieser Witwen würde die Gemeinde also buchstäblich physisch sorgen. Aber abgesehen davon gab es eine Liste von Witwen, die offiziellen Diener der Gemeinde waren, unabhängig davon, ob die Gemeinde für sie sorgte. Und sie würden der Gemeinde dienen. Und sie hatte eine Reihe von Aufgaben. Ja? Wenn ihr auf die Geschichte der Gemeinde zurückblickt, hatten sie ziemlich klar definierte Aufgaben. Sie würde die jüngeren Frauen der Gemeinde besuchen. Das war eine Priorität, die offensichtlich aus Titus 2 abgeleitet wurde. Und sie würden diese jüngeren Frauen besuchen, um sie anzuleiten, zu unterweisen, ihnen bei ihren täglichen Aufgaben helfen, ihnen Dinge über das Dasein als Ehefrau und Mutter zu zeigen, wie sehr junge Frauen sich das auch wünschen, über ihre Rolle als Hausfrau. Und sie waren kontinuierlich dafür verantwortlich, jenen Frauen in der Gemeinde, die ihre Hilfe benötigten, die Hilfe anzubieten. Und sie wurden auch eingesetzt, um zu unterweisen und seelsorgerisch tätig zu sein, wenn Frauen Bedürfnisse hatten, die frauenspezifisch und problematisch waren. Darüber hinaus besuchten sie die Kranken, die Gefangenen und Leidenden. Sie boten Reisenden wie Wanderpredigern und Evangelisten und reisenden Missionaren und Christen, die unter Umständen in die Stadt kamen, Gastfreundschaft an. Und sie waren auch dafür verantwortlich, mit ihren eigenen Enkelkindern und ihrer erweiterten Familie bei allem Erforderlichen auszuhelfen. Ja, so wie eine gute Oma das ja auch tut. Einer der Dienste, den sie hatten und der einzigartig war, bestand darin, täglich durch die Straßen der Stadt und auf den Markt zu gehen und die Babys einzusammeln, ihr habt recht gehört, die dort ausgesetzt worden waren. Auch in früheren Zeiten gab es eine Frauenbewegung, besonders zur Zeit von Paulus, und die Frauen konnten nicht abtreiben wie heute. weil es die medizinische Fortschritte so noch nicht gab. Und deshalb bekamen sie ihr Kind und setzten es einfach auf dem Marktplatz aus. Jungs würden eingesammelt werden und als Gladiatoren ausgebildet werden. Und Mädchen würden eingesammelt werden und als Prostituierte ausgebildet werden. Und um das Leben dieser kleinen Kinder zu retten, gingen dann diese christlichen Witwen auf den Marktplatz, würden diese Babys an den öffentlichen Orten einsammeln und dann an christliche junge Familien bringen, damit diese armen Kinder großziehen konnten. Das war eine ihrer Aufgaben für ausgesetzte Babys. Und so hatte die Gemeinde diese gottesfürchtigen Frauen auf einer Liste und sie repräsentierten die Gemeinde. Und ihr werdet bemerken, dass eine Frau 60 sein musste. Das steht da, 60 sollte sie sein, um auf dieser Liste zu stehen. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. Nur wenn sie über 60 ist. Und das scheint die Schwelle zu sein. Und wie ich sagte, das wäre der übliche Punkt, an dem eure Kinder aus dem Haus sind. Und bei vielen wäre das vielleicht auch schon früher im Leben der Fall. Und ihre Kinder waren vielleicht schon aus dem Haus. Aber sie haben vielleicht die Wechseljahre noch nicht hinter sich. Sie haben vielleicht noch ein körperliches Verlangen nach einem Mann. Und deshalb wäre es normal für sie, noch einmal zu heiraten, wie der Text hier es beschreiben wird. Aber wenn sie jetzt einmal über 60 sind, sind sie nicht mehr gebärfähig. Die Jahre der sexuellen Begierde, des Verlangens und die Verantwortung der Kindererziehung sind vorbei. Dann können sie sich verpflichten, ihr Leben, den Rest ihres Lebens, das Gott ihnen gibt, im Dienst der Gemeinde zu verbringen. Das Römische Reich legte übrigens 60 als anerkanntes Alter für Altwerden fest. Und man sagte offiziell, wenn man 60 war, dass man alt war. Diese Frauen sollten Vorbilder und tugendhaft sein. Also alle, die unter 60 seid, ihr könnt euch jetzt alle mal freuen. Ja, ihr seid alle noch jung. Okay. Aber diese Frauen sollten Vorbilder und tugendhaft sein. Ihre Qualifikationen, um auf der Liste eingetragen zu werden, sind recht interessant. Seht einmal Vers 9 an dort. Vers 9, erstens musste sie mindestens 60 Jahre alt sein. Und sie mussten dafür bekannt sein, die Frau eines Mannes gewesen zu sein. Das bedeutet nicht, dass sie nur einen einzigen Ehemann hatten. Es bedeutet im Griechischen eine einziger Ehemann-Ehefrau. Ein bisschen kompliziert, aber das bedeutet das. Leider wird das nirgends so korrekt übersetzt, dass jedes Mal, wenn der jetzt übersetzte Begriff auftaucht, er irreführend ist. Im Griechischen waren sie eine einziger Ehemann-Ehefrau. Darum geht es. Das bedeutet, sie waren ihrem Ehemann und nur ihrem Ehemann ergeben. Und zwar völlig ergeben. Sie waren vielleicht mehr als einmal verheiratet und vielleicht früher im Leben Witwen geworden und wären angewiesen worden, wieder zu heiraten. Vielleicht hatte sie einen Ungläubigen verlassen und sie waren dann frei, wieder zu heiraten. Hier geht es nicht darum, wie oft sie verheiratet waren, sondern darum, ob sie einen Ruf als Ehefrau hatten, die dem Mann, der ihr Ehemann war, ergeben war. Okay. Sie waren tugendhaft in dem Sinne, dass sie loyale und treue Ehefrauen waren. Das ist eine moralische Qualifikation hier an dieser Stelle. Nun, ich will das gerne nochmal wiederholen. Wenn eine Frau zu einem früheren Zeitpunkt in ihrem Leben ihren Ehemann verloren hatte und er gestorben war, ist sie frei, wieder zu heiraten. Sie wird sogar angewiesen zu heiraten. Ja, an dieser Stelle sehen wir, sie wird angewiesen zu heiraten. Der Text sagt, so will ich nun in Vers 14, dass jüngere Witwen heiraten. 1. Korinther 7, 39 und 40 lesen wir, dass Witwen nur im Herrn heiraten sollen. Sie sollten sich also einen christlichen Ehemann, einen gläubigen Ehemann suchen und wieder heiraten, damit ihre physischen Bedürfnisse gestillt werden. Sie haben unter Umständen noch Zeit, weitere Kinder zu bekommen. Sie brauchen einen Vater, der sich um die Kinder kümmert. Und sie haben offensichtliche Gründe dafür. Aber in dieser Situation geht es um eine Frau, die 60 Jahre alt ist und deren Ehemann verstorben ist. Sie empfindet keinen Drang nach körperlicher Befriedigung. Sie ist bereit, den Rest ihres Lebens Christus zu widmen. Sie hat keine Kinder zu Hause, die sie mehr aufziehen muss. Und sie wird in die Liste der Gemeinde eingetragen, wenn sie eine moralische Frau und ihrem Mann treu war. Und Vers 10 besagt, wenn sie ein Zeugnis guter Werke hat. Und das bedeutet, sie hat die Art von Dingen getan, die ihren Charakter unter Beweis gestellt haben. Sie ist eine ehrbare Frau, sie strebt unnachgiebig danach, Gutes für andere zu tun. Sie ist selbstlos, sie ist anderen ergeben, wie die Frau aus Sprüche 31 oder auch Tabitha oder Elberfelder Dorcas, die immer Kleidung für die Armen herstellte. Und außerdem musste sie fremden Gastfreundschaft erwiesen haben. Heißt es, wenn sie die Füße der Heiligen gewaschen hatte, wenn sie Bedrängten geholfen hatte, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Und dann eins, was ich übersprungen habe, was aber wirklich der Kern des Ganzen ist, wenn sie Kinder aufgezogen hat. Und diese besondere Pflicht galt für Frauen, die einen frommen Ruf hatten, für Fremde gesorgt hatten, die demütig die dreckigen Füße derjenigen gewaschen hatten, die durch Staub oder Schlamm gelaufen waren. Sie waren bekannt, weil sie ihr ganzes Leben jedem guten Werk gewidmet hatten, völlig selbstlos, aber Kinder aufgezogen hatte. Und hier wird impliziert, dass es sich um gottesfürchtige Kinder handelt. Sie hatte, wie wir in 1. Timotheus 2, 15 lesen, mit Sittsamkeit im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung gelebt und sich von dem Stigma, das die Frau trägt, weil sie durch Übertretung die Menschheit in Sünde führte, dadurch bewahrt wird, dass sie eine Generation gottesfürchtiger Kinder aufzog. Und seht auf die Gemeinde, sagt Paulus, sucht nach derartigen Frauen, setzt sie auf eine offizielle Liste, lasst sie sich um die jüngeren Frauen kümmern. Lasst sie sich um die Kranken, um die Leidenden, um die ausgesetzten Babys kümmern und in jeder erdenklichen Weise dienen. Das ist eine Frau, die die Last von den Bedrängten genommen hat. Das ist es, was Unterstützung für die Bedrängten bedeutet. Das ist eine Frau, die weiß, wie man für andere sorgt. Ihre Zeit wurde sinnvoll genutzt. Ihr Leben wurde für ihre Kinder, ihren Ehemann und für die Bedürfnisse anderer eingesetzt. Sie ist eine Frau, die dafür bekannt ist, gute Werke zu tun. Andererseits lesen wir dann in Vers 11 dieses Textes hier, jüngere Witwen, aber weise ab. Jüngere sollten abgewiesen werden. Warum? Sie sollen nicht wirklich auf der Liste stehen. Und sie wollen das auch nicht. Manche werden ihre Männer verlieren und sie werden so verzweifelt sein und so beraubt fühlen und sie werden trauern und sagen, oh, ich werde nie wieder heiraten. Ich habe so einen wunderbaren Mann gehabt. Ich werde nie wieder heiraten. Ich will keinen anderen Mann. Er ist der Einzige, den ich haben will. Und inmitten der Gefühle, die mit diesem Moment auch verbunden sind und der Hingabe an die Liebe zu diesem Mann, werden sie sich Christus widmen und sagen, ich will auf dieser Liste stehen. Ich widme den Rest meines Lebens. Ich will nie wieder heiraten. Ja, in diesem Moment denkt man so. Aber Vers 11 besagt, wenn sie gegen den Willen Christus, das ist da impliziert, wenn sie gegen Christus begehrlich geworden sind, nämlich gegen dieses öffentliche Bekenntnis, dass sie jetzt dienen wollen, wenn die normale Libido, der normale Geschlechtstrieb wieder zunimmt, wollen sie heiraten. Und sie werden dieses öffentliche Versprechen, das sie abgelegt haben, wieder rückgängig machen. Und anscheinend gab es irgendeine öffentliche Form, in der all das stattfand. Und dann folgt die Verurteilung, weil sie entweder unwillig sein werden, ihr Gelöbnis einzuhalten, oder ihr Gelöbnis brechen werden. In beiden Fällen werden sie verdammt, weil sie ihr früheres Gelöbnis nicht einhalten. Deshalb lasst nicht zu, dass die jüngeren Frauen das tun. Sie haben ein normales Verlangen, das zur Schwangerschaft und zur Aufzucht von Kindern führt und einen Ehemann benötigt, was dazu gehört. Gleichzeitig sagt er in Vers 13, jüngere Frauen, die etwas unreif sein könnten, lernen untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig und sie reden, was sich nicht gehört. Sie wandern einfach umher, und schwätzen und statt zu helfen, anzuleiten, zu unterweisen und Beistand zu leisten, sammeln sie Informationen hier und tragen sie an den nächsten Ort und verbreiten so eine ganze Menge Unfrieden. Und ziemlich bald, wie man so weiß, wird die Angelegenheit dann überall bekannt sein. Lasst nicht zu, dass die jüngeren Frauen das tun. Ihr müsst die jüngeren Frauen laut Vers 14 anleiten, zu heiraten. Hey, das ist ein Befehl. Ja, die jüngeren Witwen, die sollen heiraten. Leitet sie an, zu heiraten, Kinder zu gebären, den Haushalt zu führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung zu geben, denn etliche haben sie schon abgewandt, dem Satan nach. Und das ist traurig. Wenn sie nicht heiraten, wird ihr physisches Verlangen sie zur Sünde verleiten. Sie müssen heiraten und Kinder bekommen. So einfach ist das. Und den Haushalt führen. Steht hier auch noch. Und das ist ihr Bereich. Das ist ihr Gebiet, das ist ihr Wirkungskreis und ihre Berufung, das ist ihr Platz. Und das gibt dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung über diese Frauen, die den Namen Christi anrufen und ihn dann durch ihre Sünde in Verruf bringen. Deshalb sollt ihr die jüngeren Frauen nicht auf die Liste setzen, sagt Paulus. Wir lernen aus diesem Abschnitt also, dass es jüngere Frauen und ältere Frauen gibt und die älteren Frauen sind in der Kategorie 60 plus. Sagt mir ja nicht, ihr seid schon alt, wenn ihr nicht 60 seid. Und die jüngeren Frauen darunter, wenigstens an dem Punkt, an dem sie noch Kinder gebären können, gebärfähig sind oder Kinder aufziehen. Und wenn sie jünger als das sind, dann sollten sie heiraten. Das Verlangen, das physische Verlangen, ist noch vorhanden und vielleicht gibt es zu Hause sogar noch Kinder von dem verstorbenen Ehemann. Es ist besser für sie, das zu tun, wozu Gott sie berufen hat, nämlich für ihre Kinder zu sorgen, den Haushalt zu führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Verlästerung von Christus zu geben. Nun, die älteren Frauen sind circa um die 60 und älter und jetzt wissen wir, wer die jüngeren Frauen sind, oder? Und die Kriterien, Aufgaben und Pflichten der älteren Frauen, die hier in Vers 10 aufgeführt sind, sagen uns wirklich, was Gott von einer Frau erwartet. Sie soll ihrem eigenen Mann ergeben sein. Sie soll Kinder aufziehen. Sie soll Fremden Gastfreundschaft erweisen. Sie soll demütig sein und die Füße der Heiligen waschen, wie Jesus und die Jünger das in Johannes 13 taten. Sie soll Menschen, die unter Druck stehen, helfen. Und das bedeutet, wenn jemand gerade einen geliebten Menschen verloren hat, sollt ihr ihnen Mahlzeiten zubereiten, ihre Kleidung waschen und euch um die Kinder kümmern. Solch eine Art von Mensch soll sie sein. Sie sollen Menschen helfen, die unter Druck stehen und soll dafür bekannt sein, sich jedem guten Werk für andere zu widmen und nicht nur für sich selbst. So war sie, als sie jung war und aufgrund dieser Qualifikation darf ihr Name auf der Liste von Witwen eingetragen werden, wenn sie alt wird. Mit diesen Hintergrundinformationen und zurück zu Titus hören wir in Titus Kapitel 2 ein paar sehr vertraute Worte. Die jungen Frauen wurden in 1. Timotheus 5 daran erinnert, zu heiraten, Kinder zu bekommen und all das. Und hier ist es dasselbe. Ermutigt die jungen Frauen, ihre Ehemänner zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen. Und ich erinnere euch noch einmal daran, dass es immer Bestrebungen dagegen gibt, die aus dem gefallenen Fleisch einer Frau entstehen, welche über ihren Ehemann herrschen will, die sich selbst verwirklichen will, die unabhängig von Gottes Plänen und Zielen leben will. Und das ist der Effekt des sündigen Fleisches. Er wird durch Satan verschärft, der die Kultur immer weiter entwickelt, um ihren Lockruf an die Frauen außerhalb ihres Heims auszusenden. Nun lasst uns jetzt kurz diese einzelnen Bestandteile betrachten. Vers 4. Leitet diese jungen Frauen dazu an, das ist Thema des Trainings, Selbstbeherrschung zu üben, um ihre Ehemänner zu lieben. Das ist ein einziges Wort, Philandros, den Ehemann liebend. Das ist die Bedeutung von ein Ehemann, Ehefrau. in 1. Timotheus 5. Es geht um eine Frau, die ihrem Ehemann völlig ergeben ist. In Epheser 5, 25 lesen wir, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist der Schlüssel. Männer, ihr liebt eure Ehefrauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat er sie geliebt? Er liebte die Gemeinde, als diese wie war, als sie sündhaft war. Er liebt uns, wenn wir seiner Liebe nicht würdig sind. Er liebt uns trotzdem. Er liebt aufopferungsvoll. Er liebt uns mit einer Liebe, die uns schützt. Und so sollen Ehemänner ihre Frauen lieben. Und so sollen auch, ratet mal was, Ehefrauen ihre eigenen Ehemänner lieben. Ihr sollt sie nicht nur lieben, wenn sie perfekt sind, die gibt's nämlich nicht, sondern ihr sollt sie lieben, ihr sollt ein Ehemann liebende Ehefrau sein. Ihr sollt euren eigenen Ehemann lieben. Oh, jetzt sagt ihr vielleicht, wow, du kennst meinen Ehemann nicht. Ich kann meinen Ehemann nicht mehr lieben. Er ist nicht liebenswert. Er macht mich nicht an. Ich liebe ihn nicht mehr. Er ist mir gleichgültig geworden. Nun, die Antwort darauf ist, dass das ungehorsam ist. Das ist ungehorsam gegenüber dem eindeutigen Wort Gottes. Ihr sollt euren Ehemann lieben. Das steht da. Und das bedeutet nicht, dass ihr ständig nur Schmetterlinge im Bauch habt und all diese berauschenden Gefühle, ja. Bei der Ehe geht es nicht die ganze Zeit nur um Schmetterlinge im Bauch und nur um die betörenden Gefühle. Es geht um eine zufriedene Verpflichtung mit gelegentlichen Schmetterlingen und vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Es geht darüber hinaus zu jener Ergebenheit, zu einer tieferen Ebene, einer befriedigenden Freundschaft zu gelangen. Und so läuft das ab in der Ehe. Wenn ihr euren Ehemann nicht liebt, müsst ihr euch darin üben, ihn zu lieben. Und ihr übt euch darin, euren Ehemann zu lieben, indem ihr ihm kontinuierlich dient und alle erdenklich guten Werke tut, alle erdenklich gütigen und gnädigen und großherzigen Dinge tut. Und ihr werdet so viel in ihn investieren, dass ihr sagen werdet, ich habe zu viel in diesen Mann investiert, dass ich ihn nicht lieben kann. Es ist eine Sünde, diesem Gebot nicht zu gehorchen. Und es geht um eine aufopferungsvolle Liebe, nicht um eine unbedingt emotionale Liebe. Es ist eine Liebe, die von eurem Willen und einer tief gehenden Verpflichtung gesteuert wird. Und das ist der Punkt, an dem gesunde Beziehungen beginnen. Da fängt erst die Beziehung richtig an, wenn man das begriffen hat. Es ist die Art von Liebe, über die Philipper 2 spricht, denn dort steht, wenn es Liebe gibt, so tut Folgendes. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Es ist diese Art von aufopferungsvoller, demütiger, nachgiebiger und zurückhaltender Liebe. Zweitens, sagt Paulus, leitet diese jungen Frauen an, ihre Kinder zu lieben. Das ist das Wort Philotechnos, kinderliebend. Frauen, ihr Lieben, die ihr Kinder habt, das ist eure höchste Verantwortung, eure größte Berufung, gottesfürchtige Kinder zu erziehen. 1. Timotheus 2, 15, und sie zu lieben. Ihr werdet das Stigma des Fluches, der auf Frauen lastet, weil sie die Menschheit in Übertretung geführt haben, rückgängig machen. Ihr werdet vor diesem Stigma, vor dieser Brandmarkung bewahrt, wenn ihr gottesfürchtige Kinder aufzieht. Das ist eure höchste Berufung. Euer größter Beitrag liegt in der Mutterschaft. Das ist im Allgemeinen wahr. Lass mich schnell Folgendes hinzufügen. Es gibt einige Frauen, für die Gott eine Existenz als Singles vorherbestimmt hat. Und sie sind die Ausnahme. Er will nicht, dass sie heiraten. Sie haben das, was das Neue Testament die Gabe des Ledigseins nennt. Hoffentlich erkennt das jeder, solange er noch nicht verheiratet ist, dass er dazu berufen ist. 1. Korinther 7 besagt, dass Frauen, die unverheiratet sind, in diesem Stand bleiben sollen, wenn sie das können. Das gilt auch für Männer, weil sie ihr ganzes Leben Christus widmen können und nicht dadurch belastet sind, sich um ihren Lebenspartner und ihre Familie und Kinder und all das kümmern zu müssen. Und wir verstehen das, welche enorme Freiheit ein Mann oder eine Frau haben kann, wenn sie sich nicht um ihren eigenen Partner kümmern muss und um ihre Kinder. Und manche Frauen sind von Gott dazu bestimmt, zum Wohle des Reiches Gottes unverheiratet zu sein. Und es gibt einige Frauen, die zum Wohle des Reiches der Gemeinde für Gottes göttliche Zwecke auch unfruchtbar sind. Es gibt einige Männer, die zeugungsunfähig sind, sodass ihre Frauen nie Kinder haben werden. Gott weiß das. Und laut seinen Zielen und seiner Vorhersehung ist das eine herrliche und vollständige und totale Erfüllung für diese individuelle Frau. Aber das sind die einzigartigen Ausnahmen, die Gott bestimmt. Die allgemeine Regel lautet, dass Frauen Kinder bekommen und die Kinder, die sie gebären, lieben sollen. In der Vergangenheit galt das sogar für jene Frauen, die, da sie keine Kinder bekamen, einige der Kinder adoptierten, die Witwen am Marktplatz eingesammelt hatten. Ja. Sie hätten in dem Fall dieselbe Verantwortung für ihre Adoptivkinder zu sorgen und sie zu lieben. Aber offensichtlich will Gott nicht, dass alle Frauen Mütter sind. Oder sie wären es, wenn er das wollte. Gott hat aus seinen eigenen Gründen einige Frauen einzigartig dazu bestimmt, unverheiratet zu sein und andere dazu, keine Kinder zu haben. Leute, hört mal gut zu. Wir können Gott dafür danken, was unverheiratete Frauen für das Reich Gottes bedeuten. Und wir könnten Gott dafür danken, was Frauen ohne Kinder für das Reich bedeuten. Denn Gott hat ihnen die Freiheit gegeben, auf einzigartige Weise zu dienen. Aber was die alles wegrucken können, was die alles schaffen, da kommen wir nicht hinterher. Aber allgemein gesprochen sind Frauen Mütter und sie sollen Kinder bekommen. Und dadurch haben sie dann die Verantwortung, diese Kinder zu lieben. Und das bedeutet eben auch, ihr Leben für ihre Kinder zu opfern. Und diese Liebe ist kein Gefühl, auch für die Kinder nicht. Das geht nicht nur darum, dass ich mich immer schön fühle. Es geht nicht darum, sich zu brüsten, wenn euer kleines Kind schick angezogen ist und sich damit zu brüsten, wie stattlich und wunderschön es aussieht. Es geht um die Verantwortung, euer Leben aufopferungsvoll für dieses kleine Leben hinzugeben, damit dieses Kind dazu erzogen wird, Christus zu lieben. Frauen sollen laut Vers 5 dazu angeleitet werden, besonnen zu sein. Und hier finden wir den Wortstamm Sophron wieder. Ein gesundes Urteilsvermögen zu haben, gesunden Menschenverstand, rechtschaffendes Denken, richtige Prioritäten. Sehr einfach. Die älteren Frauen kommen an ihre Seite und leiten die jungen Frauen in der Anwendung des gesunden Menschenverstandes auf Alltagsfragen an. Einfach der normale Prozess, eure Prioritäten zu kennen, rechtschaffen zu denken, vernünftige Urteile zu fällen und Weisheit walten zu lassen. So viele junge Frauen heutzutage verstehen das überhaupt nicht. Es fehlt ihnen selbst die Erfahrung einer gesunden Erziehung. Sie hatten das Vorbild der Hingabe gegenüber dem Ehepartner nie bei ihren eigenen Eltern gesehen. Ja? Und es gibt so etwas, was ein integraler Bestandteil eines Zuhauses ist und sich in der nächsten Generation fortpflanzt. Und wenn das abgetrennt wird, habt ihr das große Problem, zu versuchen, das schlechte Vorbild zu beseitigen und die ganze Sache neu zu strukturieren. Und deshalb sagt das Alte Testament, wenn es Boshaftigkeit in der Familie gibt, bedarf es 3 oder 4 Generationen, um dies zu wenden. Ja? Es ist nicht leicht und es wird lange dauern, bevor es sich in unserer eigenen Kultur wendet. Aber wir leben heutzutage in dieser Gesellschaft. Es ist dringend erforderlich, dass einige Frauen an die Seite der jungen Generation kommen und ihnen beibringen, rechtschaffen zu denken, was wir als vernünftige Kindererziehung betrachten. Deshalb wird der ganze Prozess der Kindererziehung in unserer Gemeinde auch so eifrig gelehrt, weil wir die Lücken füllen müssen bei einer zweiten Generation von Frauen, die der feministischen Agenda und der Ideologie des Sozialismus der DDR ausgesetzt war. Frauen, die aus zerrütteten Ehen kommen, einige von ihnen geschieden und einige von ihnen blieben zusammen, aber die Beziehung war genauso zerrüttet. Deshalb ist es so wichtig. Dann sagt Paulus, leitet die jungen Frauen an, keusch zu sein. Hagnos, im Griechischen keusch, moralisch rein, tugendhaft, ihren Männern sexuell treu. Leitet sie an, damit sie einem Mann ergeben sind. Und das reicht. Moralisch sein. 1. Petrus 3, Vers 3 lesen wir, dass Frauen sich nicht rein äußerlich schmücken sollen. Nun, es ist okay, dass ihr euch äußerlich hübsch macht. Wir alle schätzen das, wenn ihr euch ein bisschen schön macht. Aber im Wesentlichen sagt er, euer Schmuck soll nicht der Äußere sein. Durch Haarflechten oder Anlegen von Goldgeschmeiden, dass es überall klingelt und bimmelt und was nicht alles. Oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck seines sanften und stillen Geistes, der für Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt. Wenn ihr also eine heilige Frau sein wollt, arbeitet an eurem Inneren. Darum geht es. Das ist es, was hier gesagt wird. Leitet die Frauen dazu an, ihr Herz zu schmücken. Leitet sie dazu an, im Innern tugendhaft und gottesfürchtig zu sein. 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10 wird genau dasselbe gesagt. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbaren Anstand mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zu Gottesfurcht bekennen. Wenn ihr euch also zu Gottesfurcht und Tugendhaftigkeit und Heiligkeit und Reinheit bekennt, sollte sich das äußerlich auch bemerkbar machen. Die beiden Worte in 1. Timotheus 2 mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sind sehr interessant. Mit Schamhaftigkeit bedeutet mit einem Gefühl der Scham, mit gesunder Schamesröte. Nicht beschämt, dass ihr eine Frau seid, sondern beschämt, dass ihr jemanden von der Anbetung Gottes ablenken könntet, weil ihr jemanden dazu veranlasst, wenn er euch ansieht, euch zu begehren oder vom Gottesdienst ablenkt. Ihr sollt diese Art von Schamhaftigkeit haben, bei dem Gedanken daran, sexuelle Begierde in jemanden zu erwecken und jemanden von der Anbetung Gottes abzulenken. Die Vorstellung von Sittsamkeit geht auf denselben Wortstamm zurück, Sophra, und bedeutet wiederum, alle eure Leidenschaften unter Kontrolle zu haben. Frauen, die sich zur Gottesfurcht bekennen, hatten ihre Leidenschaften unter Kontrolle. Sie würden nichts tun, was sexuelle Begierden erweckt. Sie würden nichts tun, um die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken, wenn die Kinder Gottes zur Anbetung zusammenkommen. Heilige Frauen hätten sich immer so verhalten, so dass Paulus sagt, lehrt die Jungen so rein zu sein. Und dann erwähnt er das Wort häuslich. Und hier ist der Aspekt, der heutzutage im Kreuzfeuer ist, weil die Frauen keine Hausfrauen sein wollen. Ehrlich gesagt sind sie überhaupt nicht daran interessiert, sich häuslich zu betätigen. Wenn sie es irgendwie nur vermeiden können, wollen sie von zu Hause weg. 58,8% der deutschen Frauen sind erwerbstätig. Und gemäß dem kommentierten Datenreport des Bundesministeriums sollen auf europäischer Ebene gemäß Vereinbarung der EU-Mitgliedstaaten bis zum Jahre 2010 60% aller Frauen im erwerbstätigen Alter in den Arbeitsmarkt integriert werden. Dort heißt es, Zitat, das traditionelle Familienmodell der Ernährer-Hausfrauen-Ehe büßt seine dominante Stellung ein. Es weicht einer modernisierten Form, in der Frauen sich nicht ganz vom Arbeitsmarkt zurückziehen, sondern vielfach nach einer Teilzeitbeschäftigung in der aktiven Familienphase suchen. Immer mehr Frauen nehmen auf diese Weise am Erwerbsleben teil, auch wenn sie Kinder haben. Gleichzeitig erodiert die Basis der Ernährerrolle von Männern. Zitat Ende. Frauen wollen nicht häuslich sein. Warum? Weil Satan das System untergräbt. Und warum? Weil es gegen Gott und gegen Christus, gegen die Bibel gerichtet ist und das Zeugnis der Gemeinde zerstört. Und das Wort häuslich oder mit häuslichen Arbeiten beschäftigt ist im Griechischen ein Wort, oikourgos, oder die feminine Form, die weibliche Form, oikourgos. Von zwei Wörtern, oikos, Haus, und ergon, arbeiten, Arbeit. Es ist einfach so, dass der Wirkungskreis einer Frau ihr Zuhause ist. Das ist ihr Reich. Und es bedeutet nicht, dass sie rund um die Uhr nur zu Hause sein muss und nie weg darf, dass wir sie an den Herd anketten müssen. Darum geht es nicht. Und ich sage das auch nicht, weil wir sie mit dem Fernseher einsperren wollen. Aber es bedeutet, dass dies ihr Wirkungskreis ist. Das ist ihre Domäne. Es geht nicht einfach darum, zu Hause zu sein, sondern darum, dass das Heim ihr Wirkungskreis ist. Die Frau in Sprüche 31 verließ das Haus, wenn sie ein Feld kaufen musste. Sie verließ ihr Heim, um dieses Feld zu bestellen. Sie verließ ihr Heim und zog weit aus, um Dinge zu suchen, die der Familie helfen würden. Und diese Frau tat, was sie tun musste, aber der Mittelpunkt von allem war das Zuhause. Und darum ging sie auf, zum Wohle ihres Heims, stand sie früh auf und ging spät schlafen. Sie soll den Haushalt führen. Das ist ihr Aufgabenbereich, das ist ihr Arbeitsplatz. Dem sollte sie ihr Leben widmen. Wenn eine Mutter sich einen Arbeitsplatz außerhalb ihres Heims sucht und die Kinder in irgendeine Form von Kindertagesstätte oder ähnliches schickt, drückt sie damit nur aus und drückt sich eigentlich nur von ihrer gottgegebenen Verantwortung. Gleichzeitig drückt sich darin das mangelnde Verständnis aus, dass ihr Ehemann die Familie ernähren soll, wie auch Epheser 5 ganz deutlich macht. Er pflegt sie. Selbst wenn ihr arbeiten gehen wollt, um Geld dafür zu verdienen, dass eure Kinder in eine christliche Schule gehen, macht ihr einen großen Fehler. Es ist besser, dass ihr zu Hause bleibt und eure Kinder gottesfürchtig erzieht, als das jemand anderen zu überlassen. Wir wissen, dass wir heutzutage viele wunderbare Dinge zu Hause haben, die unsere Vorfahren nicht hatten. Ich meine, ihr seid nicht in eurem Haus mit irgendeinem Steintopf, in dem ihr das Getreide dreschen müsst, um Mehl zu machen. Und ihr seid auch nicht an den Bächen und schlagt eure Kleider an einen Felsen aus. Wir wissen das. Und ihr spinnt auch keine Fäden, damit ihr Stoff nähen könnt und Stoff machen könnt, um Kleidung zu nähen. Wir wissen also, dass ihr mehr Zeit habt und ihr müsst sehr sorgfältig darauf achten, wenn ihr diese Zeit umsichtig verwendet. Ihr habt mehr Zeit und vielleicht gibt es Dinge außerhalb des Heims, die ihr tun könnt und die eurem Heim und anderen behilflich sein werden. Das kann sogar unter Umständen sein, dass eine Frau unternehmerisch sein kann, wie die Frau in Sprüche 31. Und dass sie auch ein kleines Einkommen einbringen kann. Aber in all jenen Dingen, die ihr tut, muss euer Heim stets und fortwährend die Priorität sein. Alles richtet sich darauf aus. Wenn eure Kinder erwachsen und ausgezogen sind oder wenn Gott euch keine Kinder geschenkt hat, habt ihr eine gewisse Freiheit. Aber selbst dann verliert ihr bei der Beschäftigung, für die ihr euch außerhalb eures Heims entscheidet, nicht die Verantwortung für euer Heim. Unter Umständen seid ihr in der Lage, euch um euer Heim zu kümmern und weil ihr keine Kinder habt, könnt ihr noch einige Dinge außerhalb tun. Euer Zuhause mag noch immer ein Zufluchtsort für euren Ehemann sein. Er mag ein Ort sein, an dem ihr anderen Gastfreundschaft erweisen könnt. Ihr habt vielleicht die Gelegenheit, die Füße der Heiligen zu waschen, auf moderne Art und Weise, und jedes gute Werk zu tun und trotzdem noch etwas außerhalb zu tun, etwas Ehrbares. Und es ist wirklich eine tolle Sache, wenn Frauen Zeit haben und sich in irgendeine Art von christlichen Diensten einbringen, wenn sie die Kleinen in der Schule mitunterrichten oder an irgendeiner Mission beteiligt sind. Das ist wunderbar. Menschen im Gefängnis besuchen, wenn sie in einem Krankenhaus arbeiten oder mit Ärzten bedürftigen Menschen helfen. Aber ihr müsst selbst dabei vorsichtig sein, dass ihr nicht in eine Situation geratet, wo ihr versucht werdet. Denn wir alle wissen, und die Statistiken sind eindeutig, dass Frauen, die arbeiten gehen, eine exponentielle Anzahl von außerehelichen Affären haben, verglichen mit Frauen, die zu Hause sind. Und das liegt am Kontakt und der Versuchung. Sie müssen sich dann dem Ehemann einer anderen Frau unterordnen, statt sich ihrem eigenen Mann unterzuordnen. Und wenn ihr die Freiheit ergreifen wollt, die ihr im Hinblick auf verfügbare Zeit habt, weil eure Kinder erwachsen sind, müsst ihr bei euren Entscheidungen immer Weisheit walten lassen. Denn ihr könnt aufgrund von modernen Annehmlichkeiten um dieses Heim kümmern und wählen, wo ihr eure Gaben und Talente und Fähigkeiten einsetzt. Und Frauen haben diese, um anzuleiten und zu führen und zu verwalten und zu koordinieren, zu dienen und zu helfen und zu geben und all das, ebenso wie all die Gaben, die im Neuen Testament erwähnt werden. Ihr müsst weise Entscheidungen treffen, damit ihr euch in keiner Weise kompromittiert. Aber euer Platz ist immer das Zuhause. Es ist tragisch festzustellen, dass viele Frauen auch wirklich nichts weiter wollen als das. Aber wenn sie einen untreuen Ehemann haben, der sie verlässt, dann stecken sie in der Falle mit Kindern ohne Einkommen und in vielen Fällen dazu gezwungen, arbeiten zu gehen, um die Familie zu ernähren. Leute, das ist nicht richtig. In 1. Timotheus 5 wird sehr deutlich, erstens, andere Männer in der erweiterten Familie sollten für diese Frau sorgen, damit sie das nicht tun muss. Denn sie haben bereits ihren Vater verloren, sollen sie jetzt auch noch die Mutter verlieren? Wenn es keine anderen Männer gibt, dann soll ihr laut 1. Timotheus 5 andere Frauen zu Hilfe kommen. Und wenn es keine anderen Frauen gibt, die das tun können, dann sollte die Gemeinde für sie sorgen. Aber Gemeinden sind heute nicht bereit, das zu tun. Nun, wir leben in einem Sozialstaat und finanzielle Hilfe wird selten benötigt. Aber wenn es der Fall ist, dann muss die Gemeinde aushelfen. Wir kommen nicht drum rum. Witwen, die keine Männer haben oder alleinstehende Frauen, die von ihren Männern geschieden oder in manchen Fällen Frauen mit kleinen Kindern, deren Ehemänner lange Gefängnisstrafen absitzen, müssen unsere Aufmerksamkeit bekommen. Die Kinder haben ihren Vater verloren, sollten sie auch noch ihre Mutter verlieren? Nun, wenn ihr eine solche Frau in eurer Familie habt, die Schrift ist ja sehr klar, dann müsst ihr diese Frau unterstützen. Wenn es niemanden gibt, dann kann die Gemeinde ihr zur Seite stehen und wir können viel Seelsorge in diesem Bereich leisten. Aber der Platz einer Frau im Heim sagt nur die Hälfte aus. Sagt nur die Hälfte aus. Das allein ist nicht richtig. Der Platz einer Frau im Heim ist nicht genug, sondern es muss lauten, der Verantwortungsbereich der Frau ist ihr Heim. Zu sagen, ihr Platz sei zu Hause, erweckt die Vorstellung, sie sollte da einfach sitzen, sich ein paar Kartoffelchips holen und sie einfach reinstopfen. Das ist nicht damit gemeint. Nein, das ist der Ort, wo ihre Pflicht und Verantwortung liegt. Dort hat sie die Gelegenheit, den größten Einfluss, hört mal genau zu, den größten Einfluss auf die Welt zu nehmen. Ihr habt ganz richtig gehört. Den größten Einfluss auf die Welt. Eine Frau beeinflusst die Welt nicht, indem sie sich eine Aktentasche zulegt und zur Arbeit läuft. Sie beeinflusst die Welt, indem sie eine gottesfürchtige Generation von Männern und Frauen heranzieht. Das ist offensichtlich eine sehr einfache, direkte Anweisung. Und wir wissen genau, wie wir darauf reagieren sollen. Gleichzeitig gibt es Fragen, und ich weiß, sie können in unserem Herzen auch entstehen. Ich weiß das, es ist nicht immer so einfach. Aber ihr sagt, aber was ist, wenn die Chancen habe, 2 oder 3 Stunden vormittags weg zu sein und wenn ich ein paar Stunden in der christlichen Schule aushelfen kann? Nun, die Antwort auf all das lautet, wenn es sich nicht auf euer Heim auswirkt, wenn es das Leben zu Hause aufwertet und bereichert, und wenn all die geistlichen Ziele bewerkstelligt, dann ist das eine Angelegenheit, deren Details ihr zwischen euch und dem Herrn und eurem Ehemann und eurer Familie ausarbeiten müsst. Das geht uns nichts an. Wir verstehen den Plan und das Vorbild, das Gott euch gegeben hat, die Einzelheiten, wie das zu Hause umgesetzt wird, müsst ihr zwischen euch und dem Herrn und eurer Familie klären. Aber was furchterregend ist, ist der massive Angriff, der besagt, wir müssen die gesamte Vorstellung von Frauen, die zu Hause bleiben, ausmerzen. Wenn ihr denkt, darum geht es nicht, dann hört euch die Agenda an. Vivian Gornick, eine feministische Autorin an der Universität von Illinois, schreibt, Zitat, Hausfrau zu sein, ist ein unzulässiger Beruf. Die Wahl zu dienen und beschützt zu werden und zu planen, Hausfrau zu sein, ist eine Wahl, die es nicht geben sollte. Zitat Ende. Aber sie fährt weiter, Zitat. Der Kern des radikalen Feminismus besteht darin, das zu verändern. Zitat Ende. Wir fragen uns, warum ist Ihnen das bloß so wichtig? Warum ist irgendeiner Feministin wichtig, ob ihr Hausfrauen seid? Warum kümmert sie das? Und ich sage euch das, weil ihre Agenda nicht ihre eigene Agenda ist. Es ist die Agenda des Feindes gegen Gott gerichtet, um die Glaubwürdigkeit der Gemeinde zu zerstören. Denn wenn Frauen, die sich als Christen bekennen, dazu bewegen kann, ihr Heim im Stich zu lassen, dann kann man die Bibel aufnehmen und sie ihnen unter die Nase halten und sagen, du sagst, du glaubst daran? Das scheint mir nicht so. Und deshalb kann es nicht glaubwürdig sein, denn du weißt, was da steht und du bist nicht daran interessiert, es zu glauben und du behauptest, Christen zu sein? Nun, die Feministinnen wissen nicht, was sie da tun und es kümmert sie nicht wirklich, ob ihr arbeitet, aber Satan geht es darum, die Bibel unglaubwürdig zu machen und das ist das Thema, worum es geht. Auf dieser Ebene wird angegriffen und deshalb betrachtet es als das, was es ist. Und werdet nicht zu Opfern. Das Heim ist der Ort, an dem eine Frau ihre Liebe zu ihrem Mann und ihren Kindern ausdrückt. Das Heim ist der Ort, wo sie die gottesfürchtige Generation leitet und anführt und unterrichtet und erzieht. Das Heim ist der Ort, wo sie vor anderen Männern geschützt und sicher und vor potenziellen bösen Beziehungen und Missbrauch bewahrt bleibt. Das Heim ist der Ort, wo sie Fremde beherbergt, die Füße der Heiligen wäscht, Gastfreundschaft erweist und sich jedem guten Werk widmet. Das ist ihr Wirkungskreis. Was auch immer sie aus diesem Heim und aus ihrem guten Leben nach draußen bringen kann, ohne ihr Heim zu opfern, ist eine Angelegenheit zwischen ihr und dem Herrn und ihrem Ehemann. In Sprüche 7, Vers 11 liefert eine Definition einer Prostituierten. Darin steht Folgendes. Sie ist unbändig und zügellos. Ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Sie ist nicht zufrieden damit, zu Hause zu sein. Sie ist nicht zufrieden mit dem Reich und diesem Mann. Sie will andere Möglichkeiten erforschen. Die Menschen sagen heutzutage, oh, eine Frau muss arbeiten. Sie muss arbeiten, um sich selbst zu entfalten, sich selbst zu verwirklichen. Wisst ihr was? Das ist lächerlich. Das ist nicht wahr. Den Platz, den Gott für sie zur uneigennützigen Hingabe und zum Ausleben ihrer Großherzigkeit bestimmt hat, ist im eigenen Zuhause, für ihre Familie und Freunde und Bedürftige. Trotz all dieser klaren Lehren hat die Gemeinde die lesbisch-feministische Agenda und hier im Osten die gottlos-sozialistische Agenda geschluckt. Im Evangelismus zeigt sich das vielerorts heute schon an der Praxis. So bestätigt oder verleugnet die große Masse von Menschen, die den Namen Christi anrufen, die Schrift durch ihre Lebensweise. Dabei ist es so sehr wichtig im Hinblick auf das christliche Zeugnis. Und dann steht da in Vers 5, und das ist wunderbar, sie sollte gütig sein. Was gibt es darüber zu sagen? Sie soll behutsam mitfühlen. Sie sollen barmherzig und rücksichtsvoll sein. Und schließlich sollen sie sich ihren eigenen Männern unterordnen. Leute, nicht dem Ehemann eines anderen, sondern ihren eigenen Ehemännern unterordnen. Und das ist Echo von Epheser 5, 22, ihren eigenen Männern untertan. Und eine Frau weiß erst, wie sie das Knie vor Gott richtig beugt, wenn sie gelernt hat, das Knie vor ihrem Ehemann zu beugen. Und das bedeutet nicht auf eine kriechende und geknechtete Art und Weise, sondern einfach, dass sie sich so unterordnet, wie Gott es vorherbestimmt hat. Gott ist das Haupt Christi, Christi ist das Haupt des Mannes, so sagt 1. Korinther 11, und der Mann ist das Haupt der Frau, sie soll sich ihrem eigenen Ehemann unterordnen. Es ist so besorgniserregend, denn Frauen, die in der Arbeitswelt stehen, setzen sich dem Einfluss männerdominierter Umfelder aus. Und eine Frau reagiert darauf und kann leicht missbraucht werden. Und all das Geschrei um sexuelle Belästigung ist nur eine Konsequenz aus dieser Lebensweise. Frauen werden bestenfalls Anzüglichkeiten ausgesetzt, schlimmstenfalls sexuellen Handlungen. Eine Frau braucht den Schutz, das rettende Gefühl des Schutzes, in einer Ehe man und ein Heim bieten kann. Und all das, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Es geht nicht an erster Stelle um uns oder um euch als Frauen, sondern es geht darum, dass das Wort nicht verlästert wird. Blasphemeo, die Ehre der Schrift, die ist auf dem Spiel. Wie ich schon am Anfang sagte, ein Ungläubiger kann diesen Text lesen und wird wissen, ob wir ihn befolgen. Was hält ein Ungläubiger eurer Meinung nach vom modernen Christentum, wenn er irgendwas über die Bibel weiß? Er müsste sagen, die Christen nehmen die Bibel gewiss nicht ernst. Und das ist traurig. Charles Haddon Spurgeon zollte seiner Ehefrau folgenden Tribut. Zitat: Sie erfreut sich an ihrem Ehemann, an seiner Person, seinem Charakter, seiner Zuneigung. Für sie ist er nicht nur der höchste und beste aller Menschen, sondern in ihren Augen ist er alles in allem. Die Liebe ihres Herzens gehört ihm und nur ihm allein. Er ist ihre kleine Welt, ihr Paradies, ihr erlesener Schatz. Sie ist froh, ihre Individualität in ihm aufgehen zu lassen. Sie strebt nicht nach eigenem Ansehen. Seine Ehre wird in ihr reflektiert und sie erfreut sich daran. Sie wird seinen Namen mit ihrem letzten Atemzug verteidigen. Er ist in Sicherheit, wenn sie für ihn sprechen kann. Seine lächelnde Dankbarkeit ist die einzige Belohnung, die für sie zählt. Selbst in ihrer Kleidung denkt sie an ihn und betrachtet nichts als schön, das er geschmacklos findet. Er hat viele Ziele im Leben, von denen sie manche nicht ganz versteht. Aber sie glaubt an sie alle und alles, was sie tun kann, um diese zu unterstützen, tut sie mit Freude. Solch eine Frau als aufrichtige Ehegattung verwirklicht die vorbildliche Ehebeziehung und legt dar, wie unsere Einigkeit mit dem Herrn aussehen sollte. Zitat Ende. Was für eine Freude, mit so einem Menschen verheiratet zu sein. Und ihr fragt euch, warum er der Mann Gottes war, der er war. Hier habt ihr den Grund. Er hatte enorme Unterstützung und aus diesem Grund hat er gesagt, wenn ihr wollt, dass eure Gemeinde Einfluss auf die Welt hat, müsst ihr auf diese Weise leben. Amen. Lasst uns zusammen beten.